SWR 2 Kultur aktuell.
Ja, das werden jetzt noch spannende Tage mit US-Präsident Biden zu Besuch in Europa, heute beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der NATO in Brüssel. Themen dieses Spitzentreffens sind natürlich ja die womöglich auch militärischen Bedrohungspotenziale, die von China und Russland ausgehen, und die Reforminitiative NATO 2030, die das Militärbündnis handlungsfähiger machen soll, beispielsweise indem nicht mehr alle Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen. Darüber spreche ich mit Johannes Farwig. Er ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg. Ich grüße Sie, Herr Farwig.
Guten Morgen, Herr Höfer.
Wie schon beim G7-Gipfel werden auch die allermeisten NATO-Mitglieder aufatmen, dass anstelle von Donald Trump mit Joe Biden nun wieder ein überzeugter Transatlantiker am Tisch sitzt. Viele Beobachter haben sogar gesagt, wäre Trump wiedergewählt worden, dann wäre die NATO womöglich jetzt bald am Ende gewesen. Aber ist ihre Zukunft damit jetzt automatisch gesichert?
Also nun, der Generalsekretär hat gestern in seiner Pressekonferenz gesagt, dass die NATO auch unter Trump gelebt hat sozusagen, oder anders formuliert, das würde ich jetzt dazu fügen, die NATO hat überlebt unter Trump, und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen und zeigt, dass die einiges aushält, dieses Bündnis, und ich denke, das ist auch kein schlechtes Zeichen für die Zukunft.
Und Biden und eben NATO-Generalsekretär Stoltenberg haben ja Anfang des Monats auch schon skizziert, was dem Bündnis neue Orientierung geben soll, dass man nämlich beispielsweise Werte verteidige, die von Russland und China nicht geteilt würden. Bedeutet das aus der Krise durch die klare Definition eben gegebenenfalls auch militärischer Gegner herauszukommen?
Im Fall Russlands würde ich sagen ja, aber das ist nicht neu. Und das liegt in erster Linie an dem russischen Verhalten. Seit 2014 hat Russland sozusagen die Spielregeln verletzt und die NATO hat darauf reagiert. Das ist also nicht neu bei diesem Gipfel. Neu ist, dass China in den Blick genommen wird. Aber hier würde ich sagen, weniger mit militärischen Implikationen, jedenfalls auf mittlere Sicht nicht, sondern eher in der politischen Großwetterlage, dass insbesondere die USA in China jetzt wieder einen systemischen Wettbewerber oder sogar einen systemischen Rivalen sehen, und sie verlangen gewissermaßen von ihren Freunden in der NATO und auch anderswo Gefolgschaft. Das kann man schon so sagen. Und die NATO stellt sich jetzt darauf ein, dass sie in diesem aufkommenden Systemkonflikt mit China eine Rolle spielt. Zunächst denke ich keine militärische, aber doch eine politische, in dem Sinne, dass man sich einreiht in diese Front, dass die Amerikaner wollen, dass man China stärker in den Blick nimmt und die Naivität gewissermaßen, die man lange hatte, da verliert. Und das macht die NATO jetzt mit. Und das ist nicht bei allen Konsens, aber ich denke, die NATO wird das am Ende mitmachen.
Aber geht es nicht wirklich auch darum, Expansionsgelüste einzudämmen? Also im Falle Russlands sicherlich, in der Ukraine und im Baltikum, aber auch gegenüber China, im Südchinesischen Meer, gegenüber Taiwan, Japan und den Philippinen? Und welche Optionen hätte eigentlich die NATO für so etwas?
Ja, das spielt eine Rolle. Also die NATO setzt jetzt auf Partnerschaften in der Region. Sie haben schon einige Staaten genannt, also Australien, Japan, die Philippinen, vielleicht Indonesien. Also es geht darum, dass man gewissermaßen dem Hegemonialanspruch Chinas in der Region was entgegensetzen will, indem man Partnerschaften stärkt. Nicht indem man da militärische Optionen erwägt, darum geht es nicht, sondern durch den Aufbau von Partnerschaften in diesem Systemwettbewerb eben die Demokratien stärkt. Und das ist sozusagen die Front, mit der die NATO sich jetzt auseinandersetzen muss. Demokratien gegen autoritäre Systeme, und die NATO ist letztlich doch ein Bündnis von Demokratien, obwohl es da natürlich auch einige Wackelkandidaten innerhalb der NATO gibt, wie zum Beispiel die Türkei. Aber das ist die Front Demokratie gegen Autokratie.
Aber das ist der entscheidende Aspekt. Die Frage ist ja wirklich, wie handlungsfähig ist die NATO? NATO 2030 heißt ja ein Reformprogramm, das schnellere Entscheidungen und eben ein Ende des Prinzips der Einstimmigkeit vorsieht, sich also eben nicht immer von einem Viktor Orban oder einem Präsidenten Erdogan blockieren lassen zu müssen. Welche Chancen geben Sie denn diesem Erneuerungsprozess?
Ich glaube, die NATO ist da auf keinem schlechten Wege. Sie hat mit diesem Reformkonzept NATO 2030 eben versucht, sich neu ins Spiel zu bringen. Und das wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach heute darin gipfeln, dass die Staats- und Regierungschefs ein neues strategisches Konzept in Auftrag geben. Ich darf vielleicht daran erinnern, dass das letzte Konzept aus dem Jahr 2010 ist, also doch aus einer anderen sicherheitspolitischen Welt. Und es geht jetzt darum, dass man sich neu ausrichtet an die kommenden Bedrohungen. Und dabei ist unstrittig, dass die NATO im Kern ein kollektives Verteidigungsbündnis bleibt. Aber sie soll eben ein politischeres Bündnis werden. Und Sie erinnern sich vielleicht an die Aussage von Macron, dass die NATO hirntot war. Ich habe das nicht geteilt, aber das war ein bisschen die Stimmung. Und die NATO will jetzt raus aus dieser Starre gewissermaßen. Sie will sich als politischeres Bündnis aufstellen und verstehen und diskutiert jetzt diese Fragen unter diesem Aspekt eben. Was können wir tun, um politisch einiger in einer komplizierteren sicherheitspolitischen Welt zu werden?
Abschließend vielleicht noch ganz kurz, dabei wird es auch um Geld gehen. Da sind ja gerade in den Trump-Jahren dann auch Risse im Bündnis sichtbar geworden, weil eben die USA wollten, dass zum Beispiel Deutschland wesentlich mehr zahlt, 2% des Bruttoinlandsproduktes, eine aktive Rolle übernimmt. Und nun sind ja diese Zahlen nicht vom Tisch, nur 10 von 30 Ländern zahlen diese angestrebte Summe. Wird man darüber noch streiten?
Ja, das ist ein Dauerbrenner in der NATO und die Amerikaner werden da nicht nachlassen und den Europäern und auch den Deutschen gehen jetzt eigentlich zunehmend die Ausreden aus, weil bis zu Trump konnte man sagen, naja, wir wollen hier keine Geschenke machen an einen Präsidenten, der uns nicht schmeckt. Bei Biden ist das etwas schwieriger. Der Druck wird also anhalten und die berühmte 2%-Debatte wird anhalten und die Debatte wird auch anhalten, ob die NATO nicht mehr gemeinsam machen soll. Das Stichwort ist da Common Funding, hört sich etwas technisch an, aber es geht darum, dass die NATO in ihrem eigenen Haushalt mehr Möglichkeiten bekommt, gemeinsame Projekte zu machen. Und da sind auch nicht alle Staaten von überzeugt. Es gibt da so eine Reihe an Streitthemen bei diesem Thema Geld.
In SWR 2 am Morgen war das Johannes Fawig, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Halle-Wittenberg, über den heutigen NATO-Gipfel in Brüssel, an dem erstmals US-Präsident Joe Biden teilnimmt und die Zukunftschancen des transatlantischen Bündnisses. Herr Fawig, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Sehr gerne, einen schönen Tag.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.